Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Wo ist denn Jesus? Ich höre ihn nicht, ich sehe ihn nicht, ich fühle ihn nicht. Liebe Gemeinde, nicht nur Spötter oder Atheisten fragen so, sondern manchmal auch interessierte Menschen, Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Ich habe schon so oft gebetet, aber er hat mir nicht geantwortet. Wo ist Jesus? Ja, so können auch gestandene Christen fragen. Wir haben vor 5 Wochen Weihnachten gefeiert, gesungen, Christ, der Retter ist da. Und dann kommt das Erscheinungsfest, Epiphanias. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden, singen wir da. Aber wo ist er? Und das ist, liebe Gemeinde, keine theoretische Gedankenspielerei, sondern für manche ist das wirklich eine bedrückende, eine belastende, bedrängende Frage. Und vielleicht ist auch heute Morgen der eine oder der andere hier, wo diesen tiefen Schrei in seiner Seele kennt. Wo bist du, Jesus? Du in die Krippe heruntergekommener Gott. Wo bist du im Stall meines Lebens? Wo bist du, wenn es im Stall ungemütlich wird und eng? Wenn sich viel Mist ansammelt? Wo bist du, wenn ich nur noch schwarz sehe? Und viele fragen, wo bist du, Jesus? Wo bist du, Christus, in unserer unsicheren, gefährdeten Welt, wo die einen Angst haben vor der Klimakatastrophe und die anderen vor dem Coronavirus. Und wo sich viele Sorgen machen, bleibe ich einigermaßen gesund? Hält die Beziehung? Reicht die Rente? Wo bist du, Jesus? Wo bist du, Jesus? So hätte auch Johannes fragen können, der Verfasser der Offenbarung. Denn Johannes war reif für die Insel. Nein, er hatte keinen Burnout, sondern sein öffentliches Eintreten für Jesus, den Auferstandenen, das machte ihn in den Augen der Regierenden, der Gegner, reif für die Verbannung, und zwar auf die Insel Patmos. Eigentlich waren ja die Römer ziemlich tolerant in ihrem Reich. Da durfte jeder auch seine Sprache und Kultur behalten. Das Römische Reich war schon so etwas wie ein multikulturelles Reich, aber man wollte natürlich die Kontrolle natürlich immer haben. Die einzigen, die da immer wieder ein bisschen Ärger machten, waren die Juden. Ein religiös motiviertes Volk, aber auf der anderen Seite war es dann auch wieder nicht so gefährlich, weil sich's ja vor allem auf diesen kleinen Landstrich in Palästina bezog. Und dann kamen die Christen. Und die Christen, dieser Glaube an Jesus, das Evangelium, hat sich rasend verbreitet im Römischen Reich. Überall gab es irgendwann Christen, kleine Gemeinden. Und diese Christen, die passten jetzt nicht mehr in dieses Multireligiöse, weil diese Christen nämlich etwas erzählt haben, was den Römern gar nicht gefallen hat. Weil die Christen gesagt haben, es gibt einen einzigen Weg zu Gott. Und der geht über Jesus. Und dann war es vorbei mit der Toleranz. Und gesagt, ihr grenzt alle anderen aus mit eurem Jesus-Gerede. Ihr setzt diesen Jesus absolut, Jesus der einzige Weg zu Gott. Da kann man natürlich heute sagen, na gut, was interessieren uns heute die alten Römer? Wir sind im Gottesdienst zusammen hier heute Morgen. Wir haben es doch gut. Wir haben eine warme Kirche, wir haben friedliche Mitmenschen, wir haben freien Eintritt, wir können unbehelligt feiern. Aber während wir hier zusammen sind, feiern auch viele Christen auf der ganzen Welt, in anderen Ländern, rund um den Globus. Das Problem ist aber, dass viele haben halt das Problem, dass das, was sie tun, das, was wir heute Morgen tun, dass das in ihrem Land illegal ist, verboten. In vielen Staaten sind Gottesdienste christliche verboten. Im Irak, im Iran, in Nordkorea, Nordnigeria, in China, in Kasachstan und vielen anderen. Da versammeln sich auch Christen, Aber das ist für die gefährlich. Das ist lebensgefährlich. Da landen Gottesdienstleiter im Gefängnis und Gottesdienstbesucher werden von der Polizei eingeschüchtert. Die Christenverfolgung, die war zahlenmäßig noch nie so hoch wie in unserem Jahrhundert. Aber nicht nur die Christenverfolgung, auch die Verführung war noch nie so stark wie in unserer Zeit, in unserer konsumorientierten Spaß- und Mediengesellschaft. Ein Prediger und ehemaliger Gefangener in einem Straflager in Sibirien, der kam nach seiner Freilassung in den 1990er Jahren nach Westdeutschland. Da war eine Veranstaltung und dann hat ihn jemand gefragt, wie er das einschätzt. Was sei schlimmer, hat man ihn gefragt. Was denken Sie, was ist schlimmer? Was war schlimmer, die Verfolgung in der UdSSR oder die Verführung im freien Westen? Und er hat gar nicht lange nachgedacht, hat er gesagt, gefährlicher ist die Verführung. Verführung, hat er gesagt, ist wie ein wohlriechender, aber giftiger Rauch, der zur Betäubung der Sinne führt. Er hat gesagt, bei der Verfolgung, da hatten wir greifbare Gegner, so brutal die auch waren. Aber Verführer, die schmeicheln sich ein, die tun, als wollen sie dein Bestes, dabei wollen sie dein Geld und sie wollen deine Seele. Und auf die Rückfrage, was rätst du uns, hat dieser Mann gesagt, blickt allein auf Jesus. Schaut auf ihn, schaut auf sein Wort, hängt an seinen Lippen, hängt euer Herz an sein Herz. Und so könnt ihr nahe bleiben bei Jesus. Und das gilt für Verführung genauso wie für Verfolgung. Das hat er gesagt, das haben wir erlebt. Der Johannes also, er sollte mundtot gemacht werden. Mundtot gemacht werden, indem man ihn verbannt hat auf eine Gefangeneninsel Patmos. Eine Insel, die aus vielen Felsen besteht, die unwirtlich ist, sodass sie bis heute eigentlich zumindest für den Massentourismus nicht erschlossen ist. Man könnte sagen, was war Patmos? Patmos war so ein Internierungslager, so eine Art Guantanamo der Antike. Und dieser Johannes, der konnte aber auch auf dieser Insel dort nicht zum Verstummen gebracht werden. Er war weiterhin sozusagen in seinem Herzen, in seiner Seele, in seinen Gebeten und so weiter verbunden mit den Gemeinden, die er vorher begleitet hatte, diese 7 Gemeinden. Und er war mit denen sozusagen verbunden, obwohl er ja kein Telefon, kein Internet, kein Skype hatte. Man schätzt, dass er ungefähr 15 Jahre auf dieser Insel war. 15 Jahre Einsamkeit. 15 Jahre Isolation. Aber genau dort, in diesem Gefangenenlager, in dieser Isolation, genau dort bekommt jetzt dieser Johannes einen ganz tiefen, einen ganz unglaublichen geistlichen Durchblick und Weitblick, weil er sich natürlich dort auf der Insel unglaublich stark auf Gott konzentrieren konnte. Das war ja die andere Seite. Und das ist die Frage, was müssen wir denn heute tun, um die Macht von Jesus mehr zu erkennen? Müssen wir auch 15 Jahre quasi in die Einsamkeit? Nein, das sicher nicht. Aber es ist klar, dass man Zeit braucht und Ruhe braucht, um zu erkennen, was ist wichtig im Leben und was ist unwichtig, zweitrittwichtig. Dass wir Zeit und Ruhe brauchen, um mehr zu erkennen von Gott, um mehr zu erkennen von Jesus, von seiner Macht. Ich erinnere an den letzten Akzente-Gottesdienst, Herausforderung Stille, das war unser Thema. Wann haben Sie sich das letzte Mal Zeit genommen für Gott, intensiv, um wirklich auf ihn zu hören, zu fragen, was willst du? In der Stille, dort findet Johannes zu ihm. Und dort bekommt er zugegebenermaßen ziemlich spektakuläre Visionen. Er darf einen Blick tun hinter den Vorhang. Er darf einen Blick tun in die zukünftige Welt Gottes. Einen Vorgeschmack bekommt er auf den Himmel. Und er bekommt das nicht nur für sich selber, sondern ausdrücklich heißt es, schreibe das auf für die folgenden Generationen. Das heißt auch für uns heute. Und deswegen gehen wir auf die Spurensuche, um diese Frage zu beantworten, wo ist Jesus? Wo ist Jesus heute? Und dann finden wir in diesem Abschnitt 4 Antworten. Die erste Antwort, wo ist Jesus? Erstens, Jesus ist bei Gott. Die erste Spur liegt ja schon in dem Zeitpunkt, den Johannes ausdrücklich nennt, denn er sagt, ich wurde ergriffen am Tag des Herrn. Zum ersten Mal in der Bibel wird der Sonntag so genannt, der Tag des Herrn. Im Italienischen heißt es bis heute so, Domenica. Oder im Spanischen Domingo, Herrentag, der Herrentag, Tag des Herrn. Im Römischen Reich gab es noch keinen wöchentlichen Feiertag, aber die Christen haben schon versucht, diesen Tag zu feiern, wie das irgendwie ging, mit Arbeit und so weiter, am Sonntag. Warum trifft man sich am Sonntag? Weil am Sonntag Jesus auferstanden ist von den Toten, weil er der Sieger ist über die Sünde, Tod und Teufel, der erste Tag der Woche. Am Ostermorgen beginnt etwas Neues, eine neue Schöpfung. Und das ist deswegen auch seitdem der Sinn des Sonntags. Der wichtige Sinn des Sonntags ist ja nicht nur, dass wir da sozusagen ausgiebig frühstücken können und schöne Ausflüge, größere unternehmen können, sondern dass wir uns am Sonntag ausrichten auf den auferstandenen Jesus. Uns das immer wieder erinnern, Jesus lebt. Er hat alle Macht. Im Himmel und auf Erden. Der Sonntag ist der Tag, der uns hilft, über unsere Situation ein Stück weit hinauszusehen, hineinzusehen in die verborgene Welt Gottes. Und das ist ja auch der Sinn auch von Gottesdienst, dass wir da etwas anderes singen, etwas anderes hören, wie das, was wir uns im Radio oder wo auch immer sonst hören und lesen in Zeitschriften. Dass wir eine neue Sicht bekommen. Eine neue Sicht auch auf die Welt, die Krisen, auf unsere eigenen Probleme. Wo ist Christus? Erste Antwort, Christus, Jesus ist nicht im Tod, nicht in der Vergessenheit, nicht nur in der Erinnerung. Sondern Jesus, er ist im Himmel bei Gott, dort wo wir noch nicht sind. Und der Johannes darf einen Moment dorthin schauen, wie durch eine sozusagen kleines Fenster, eine kleine Luke. Und das, was er sieht, beschreibt er in gewaltigen Bildern. Christus mit goldenem Gürtel, weißes Gewand, weißes Haar, Augen wie Feuerflammen. Und die damaligen Christen, die das danach als erstes gelesen haben, denen war sofort klar. Das ist natürlich der Hinweis auf das Alte Testament. Da wurde das vorausgesagt, bei Daniel zum Beispiel, dass der Retter so aussehen wird. Und andererseits wissen die Christen auch, der Kaiser in Rom, der will auch so aussehen, der kleidet sich auch so. Weißes Kleid, viel Gold, feuriger Auftritt. Und dann kommt dieses sozusagen Tröstliche auf den Johannes in der Gefangeneninsel, dass er sieht, Jesus ist feuriger als der Kaiser in Rom. Jesus ist mächtiger als der Kaiser in Rom. Jesus er gibt gegen sämtliche Despoten und Tyrannen nicht gleich bei, klein bei. Und am Ende werden alle Mächtigen, alle Tyrannen, alle Despoten, egal wie auch immer, alle werden am Ende sich vor Jesus beugen. Alle werden vor ihm kapitulieren. Das sieht der Johannes. Und dann sieht er noch was. Er sieht, dass dieser Jesus die 7 Sterne in der rechten Hand hat und 7, das ist in der Offenbarung immer die Vollzahl, das Gesamte, die Gesamtheit. Das heißt, Jesus trägt also nicht nur die römische Adlerstandarte. Er hat nicht nur den Zepter mit dem Reichsapfel in der Hand. Hinter ihm steht nicht nur die Staatsflagge als Zeichen seiner Macht, sondern er hat die Vollzahl der Sterne. Das heißt, er hat den ganzen Kosmos in seiner Hand. Und das heißt doch, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Sorgen, bei allen Schreckensszenarien und Horrorprognosen, bei allen Sorgen, was aus dieser Welt, was aus uns wird, es gilt, wie das Lied heißt, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Jesus hält sie in deiner Hand. Aber wenn Jesus im Himmel ist, ist er dann nicht ganz weit weg? So können wir jetzt fragen. Thront er also irgendwo ganz weit da oben im Himmel? Und deswegen die zweite Antwort. Jesus, er ist nicht nur bei Gott, sondern zweitens, Jesus ist bei seiner Gemeinde. Es heißt nämlich, der Johannes sagt, ich sah 7 goldene Leuchter und mittendrin Jesus. Die Leuchter sind in der Offenbarung ein Bild für die Gemeinden. Sie stehen zunächst mal natürlich für die 7 Gemeinden dort in Kleinasien, die da auch namentlich genannt werden. Aber 7, habe ich gesagt, ist das Gesamte, die Vollzahl, die Gesamtheit. Und das heißt, auch die Gemeinde Öschelbronn gehört dazu. Und es sind Leuchter. Das heißt, die Gemeinde ist das helle Licht, die helle Lampe von Jesus in der dunklen Welt. Dieses Licht bekommen sie natürlich von Jesus, aber das ist das Licht in dieser Welt, durch Jesus. Und das Tröstliche ist, dass Jesus mitten unter diesen Leuchtern ist. Das heißt, dass er keinem fern ist. Jesus ist bei allen seinen Gemeinden, er ist jetzt hier bei uns. Aber er ist auch bei denen in Nordamerika und bei denen in Nordkorea. Sind wir wirklich Leuchter? So haben sich auch die damaligen Christen immer wieder gefragt. Es ist gut, wenn sich Christen immer wieder fragen, sind wir auf Leuchter oder sind wir eher trübe Funzeln, flackernde Kerzen? Nein, sagt diese Vision, diese Botschaft des Johannes, was die Leuchter qualifiziert, das ist, dass Jesus mitten unter ihnen ist. Erst recht am Auferstehungsmorgen, am Sonntag. Das heißt, wo ist Jesus? Jesus, er ist bei Gott. Und Jesus, er ist bei seiner Gemeinde. Aber die Frage ist, wie merken wir das? Und damit sind wir beim dritten. Jesus ist da, wo sein Wort verkündigt wird. Johannes sagt, ich wurde vom Geist ergriffen. So fängt diese Vision an. Und das heißt, er denkt sich hier nicht irgendwas aus. Er sagt nicht, da wurden meine Gehirnzellen aktiv oder meine Fantasie belebt oder meine Rhetorik gesteigert, sondern er wurde ergriffen, passiv. Gott ist am Werk. Da passiert nichts anderes als das, was Jesus angekündigt hat, dass er nämlich sagt, wenn der Tröster, wenn der Heilige Geist kommt, der wird euch alles lehren, der wird euch an all das Wesentliche erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das heißt, mein Geist wird euch führen, eure Gedanken lenken, die Wahrheit zeigen, euch zum Glauben ermutigen. Und deswegen feiern wir ja auch den Gottesdienst nicht damit, dass wir hier sagen, so hallo, schönen guten Morgen. Wir feiern jetzt diesen Gottesdienst im Namen der Kirchengemeinde Öschelbronn oder im Namen vom Pfarrer oder von irgendjemand, sondern wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das heißt, wir wünschen, wir hoffen, wir erbitten und wir glauben auch, dass der Heilige Geist jetzt wirkt und dass er uns leitet und dass dieser Geist, dieser Heilige Geist ein Geist ist, der die anderen Geister verscheucht, diese Geister, die Geister der Sorge, die Ungeister der Unlust, des Zweifels, des Neides, des Selbstmitleides. Und wir können uns neu ergreifen lassen von diesem Geist von Jesus. Und dann, nachdem er ergriffen ist, sieht jetzt der Johannes Jesus und sein Wort im Mund. Es kommt heraus, nicht irgendwie, es plätschert nicht so dahin, sondern es kommt stark und mächtig. Es ging wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und es hatte den Klang wie ein tiefer, wie das Rauschen eines großen Flusses. Sein Wort ist gemeint, sein Wort hat Kraft. Und das ist das Entscheidende. Sein Wort bewirkt, was es sagt. Es ist nicht nur sozusagen eine Absichtserklärung, nicht nur ein schöner Wunsch, sondern das Wort tut, was es sagt, genau wie in der Schöpfung. Gott sprach und es wurde. Und genauso bei Jesus. Wenn Jesus zu einem Menschen gesagt hat, sei geheilt, dann war der geheilt. Wenn Jesus gesagt hat, Sturm sei still, dann war der ruhig. Und das gilt aber auch für uns. Das heißt auch, wenn Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann sind sie vergeben. Und wenn Jesus sagt, meine Kraft ist gerade in den Menschen mächtig, die schwach sind, dann ist das so. Und wenn Jesus sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, dann wird der Glaube nicht aufhören. Trotz aller Zweifel. Das heißt, wo ist Jesus? Jesus ist da, wo sein Wort im Mittelpunkt steht, wo sein Wort verkündigt wird, wo wir dieses Wort einander zusagen, weitersagen, zusprechen. Jesus ist bei Gott. Jesus ist in der Gemeinde. Jesus ist da, wo sein Wort verkündigt wird. Und eine letzte Antwort, Jesus ist bei uns ganz persönlich. Ganz am Schluss schreibt Johannes, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wer den Schlüssel hat, der hat Schlüsselgewalt. Jeder von uns hat sicherlich mehrere Schlüssel. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn man Schlüssel hat, weil wenn man Schlüssel hat, kann man bestimmte Dinge öffnen. Türen, Autos, Tresore, was auch immer. Und wenn wir den Schlüssel nicht mehr haben, verloren haben, verlegt haben, dann wissen wir, was das für ein Problem ist. Die Hansestadt Hamburg, die hat etwa auf ein Tor auf ihrem Wappen. Hansestadt Hamburg, ein Tor. Bremen hat einen Schlüssel. Und dann sagen die Hamburger oft, wir sind das Tor zur Welt. Und dann sagen die Bremer, und wir haben den Schlüssel dazu. In der Offenbarung heißt es, dass Jesus, der Gekreuzigte, auferstanden ist, dass er den entscheidenden Schlüssel hat. Und das in einer Situation, wo der Johannes und die Christen wussten, eigentlich sind uns alle Schlüssel aus der Hand genommen. Wir haben keinerlei Macht, keinerlei Befugnisse, keinerlei Einflussmöglichkeiten in diesem Reich, römischen Reich. Und dann sagt Jesus, oder lasst Jesus den Johannes erkennen, stopp. Den wesentlichen Schlüssel, den habe ich. Und der wesentliche Schlüssel ist der Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist der bittere Ernst, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Aber Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und so segnet der auferstandene Jesus, der den Kosmos in der Hand hält, der die Gemeinden in der Hand hält, er segnet den Johannes und sagt zunächst zu ihm ganz persönlich, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Mach dich nicht verrückt. Und das sagt er auch zu uns. Das sagt er zu Ihnen, zu dir, zu mir. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht bei allem, was in dieser Woche kommt, wenn morgen der Alltag wieder da ist, mit dem Stress in der Schule, im Beruf, den Aufgaben in der Familie, beim Ärger mit den Kollegen oder Kunden, bei der anstehenden Untersuchung oder schwierigen Entscheidung. Auch dann legt Jesus seine Hand auf dich und sagt, fürchte dich nicht. Nicht einmal vor Tod und vor Hölle, denn da habe ich die Schlüssel. Und das ist das Entscheidende. Jesus hat die Schlüssel. Und deswegen ist das Entscheidende, dass wir zu diesem Jesus Vertrauen fassen, zu diesem Jesus gehören. Und das ist die Frage heute Morgen. Ich fand das so schön, als der Peter am Anfang gesagt hat, vielleicht der 2.2.2020 ein Tag, wo ich vielleicht, wo der eine oder andere sagt, an diesem Morgen habe ich mein Leben an Jesus ausgeliefert, Jesus festgemacht. Oder vielleicht bestätigt. Und das ist die Chance vom Sonntag, vom Gottesdienst, auch heute Morgen. Wir dürfen unser Leben ganz in seine Hand legen, ihm anvertrauen, mit all unseren Sorgen und Fürchten und Ängsten und Zweifeln, alles, was uns beschäftigt, ihm anvertrauen, sagen, Jesus, ich lege mein Leben in deine Hand. Du hast die Schlüssel des Todes und der Hölle. Du bist der Herr über alles, was Angst macht und Sorge macht. Ich lege mein Leben in deine Hand. Wo ist Jesus? Jesus, er ist bei Gott. Jesus ist in seiner Gemeinde, Jesus ist, wo sein Wort verkündigt wird und er ist persönlich bei jedem von uns, an jedem Augenblick, jeder Situation, jedem Ort. Denn Jesus sagt, ich bin lebendig und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alle Jesusleuchter sagen Amen.